28. Juli, 21.54 Uhr. Und es war vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, als wir das letzte Mal Zeit zum Podcasten gefunden haben, mussten wir abwägen, ob wir uns sehr früh zum Festival Sonntag bewegen auf dem Ruhrpott Rodeo oder ob wir zur Sicherheit podcasten, weil absehbar war, dass du während deiner Prüfungsvorbereitungsphase und ich jobtechnisch nicht so wahnsinnig viel Zeit haben. Und jetzt sitzen wir hier, 3 Wochen später. Ja. Hat man wohl recht, oder?
Bewahrheitet.
Wie ist es dir insgesamt ergangen, so die letzten 3 Wochen? Kann man das so in 3 Sätzen grob umreißen oder eher schwierig?
Es geht so. Ich hänge deutlich hinterher. Vielleicht war aber auch meine Planung zu ambitioniert.
Du meinst jetzt, was das Lernen für die Uni angeht?
Ja, ich hatte eine Phase, in der ich einfach nicht besonders produktiv war, in der ich nicht besonders viel Kraft hatte, in der ich dementsprechend langsam war, ohne mir aber wirklich Ferien genommen zu haben. Also es waren einfach 2 Wochen, in denen ich fast nichts geschafft habe, aber ohne mich in den 2 Wochen auszuruhen. Ist jetzt am Ende. Also ich bin ja jetzt in der Endphase praktisch. In einer Woche ist die erste Prüfung und das rächt sich jetzt natürlich ein bisschen. Aber ich bin insgesamt doch, ich bin schlechter vorbereitet als letztes Mal, aber ich bin doch optimistisch, dass ich das schon wieder schaffen werde. Hm.
Das, für mich ist das immer so ein bisschen, oder manchmal tut es mir leid, dass ich da auch zu keinem Zeitpunkt darum Sorge habe. Weißt du?
Ja.
Also, als wäre es so ganz selbstverständlich, dass du das da wuppen würdest oder wuppen wirst. Und es nimmt auch irgendwie jeder selbstverständlich, ne?
Ja.
Auch, also egal mit wem man spricht, ja gut, das macht er ja schon, das macht er ja schon. Aber dass da wirklich immer richtig auch Arbeit hintersteckt,
ja,
wird, glaube ich, massiv unterschätzt.
Das verstehen schon einige nicht mehr, dass das nicht mehr Schule ist, dass das nichts ist, was man so nebenbei machen kann, sondern dass auch ich, wenn ich nicht viel lerne, das nicht bestehen kann. Also dass niemand das bestehen kann, ohne viel zu lernen. So. Hm. Aber
schon auch eine Willensleistung irgendwo so, ne?
Ja.
Also wenn ich dich so in den Lernphasen beobachte, ist es ja jetzt nicht so, dass du irgendwie morgens aufstehst und sagst, yeah, geil, jetzt erstmal wieder schön 12 Stunden ans Remarkable setzen.
Nee, gar nicht. Ich finde die Themen ja schon interessant, deswegen mache ich das Ganze ja auch irgendwie. Aber nein, momentan ist das sicherlich kein schönes Erlebnis, war kein freiwilliges Lernen, weil es auch echt andere Dinge gibt, mit denen ich mich gerne beschäftigen würde momentan, die ich halt hinten anstellen muss, weil wenn diese Prüfung jetzt gut läuft, dann ist das Basisjahr vorbei, dann ist das der schwerste Teil dieses Bachelorstudiums vorbei, dann kann nicht mehr so viel schief gehen und dann wird vielleicht wieder ein bisschen Luft frei für andere Dinge und der erste große Schritt so auf dem Weg in die Wissenschaft ist getan, deswegen priorisiere ich das momentan sehr hoch. Aber ich bin auch echt froh, wenn die Ära jetzt bald vorbei ist.
Ist es so, dass, also die Lernphase heißt ja immer für dich eigentlich auch damit einhergehen, so ein bisschen, du bist örtlich flexibler, du kannst auch mal zu Hause
das
sein.
Das ist das Coole, ja.
Wenn du das jetzt aufwiegst gegen die Phasen, wo du Präsenzvorlesungen hast in der Uni so, wie würdest du das so im Verhältnis sehen? Ist das ein Verhältnis, wo du sagst, oh, das ist okay? Oder würdest du sagen, nee, wenn ich mich entscheiden würde, dann würde ich nur noch Lernphase von zu Hause? Oder wie würdest du es gewichten?
Das ist eigentlich immer so, in jeder der beiden Phasen wünsche ich mir die andere herbei. also in der Uni-Phase, in der Vorlesungsphase ist es am Ende nur noch die Tage zählen, bis das Semester vorbei ist, bis nichts Neues mehr kommt, bis man auch wieder zu Hause ist, nicht die ganze Zeit allein so. Und jetzt aber diese komplette Eigenverantwortung, man hat so ein Pensum und man muss es halt schaffen, und wenn man es nicht schafft, dann ist es dein eigenes Problem, dann gehst du halt ohne in die Prüfung, ohne das gesehen zu haben, so. Das ist halt schlimmer, als zu wissen, ich habe halt heute diese 6 Stunden Vorlesung und da muss ich mich konzentrieren, die muss ich hinter mich kriegen und dann habe ich ja mein Pensum für heute automatisch geschafft, so.
Ja, also, weil es schon so ist, es gibt bei dir eigentlich nicht die Phasen, dass du im Unterricht nicht aufmerksam bist. Kann man das so sagen?
Nee, wenn ich merke, ich bin nicht mehr aufmerksam, dann gehe ich nach Hause und
das meinte ich. Also ich war, also ja. Ich meine, Uni und Schule lässt sich eh nicht vergleichen, aber weil du eben sagst, ich muss irgendwie diese 6 Stunden rumkriegen, dann habe ich ja mein Pensum sowieso schon geleistet. Das klingt für Menschen wie mich oder mit meiner Vita vielleicht so ein bisschen so wie, naja, und dann habe ich mich da hinten in die letzte Reihe gefläzt und habe den Ordner so hingestellt, dass ich da schön ein bisschen knacken kann und dann irgendwann war der Unterricht rum. Aber das gibt's bei dir so nicht, ne? Also für dich ist Unterricht nicht nur etwas, was verpflichtend gegebenenfalls zum Teil ist, sondern du fühlst dich auch innerlich verpflichtet, auch wirklich alles zu konsumieren, was dort an Wissen erbracht und dargelegt wird.
Ist ja alles relevant. Ich brauche ja alles später. Und wenn ich merke, es gibt keinen Sinn, dann gehe ich nach Hause und leg mich schlafen in der Regel und mache dann halt eine Abends- oder Nachtschicht, so in der ich mir die Vorlesungen dann angucke oder das Skript lese oder so. Weil das wäre Zeitverschwenden, dort zu sitzen, aber nicht aufpassen zu können.
Okay. Ja, und jetzt hast du noch quasi wie lange an Lernzeit, bis und wann gehen die Prüfungen los?
Die erste Prüfung lineare Algebra ist genau in einer Woche, am Dienstag. Und dann, ja, sind immer nur ein paar Tage zwischen den Prüfungen und Ende August ist das Ganze dann vorbei.
Okay. Und du kannst rein theoretisch auch wieder in einem Maß nicht bestehen, dass du der Uni verwiesen wirst?
Ja, das ist dasselbe Prinzip wie im ersten Semester. Wenn man insgesamt einen Schnitt hat von schlechter als 4, also in den 4 Prüfungen weniger als 16 Punkte sammelt insgesamt, dann hat man den Block nicht bestanden. Dann kann man ihn einmal wiederholen. Sollte man dann noch einmal nicht bestehen, ist man in der gesamten Schweiz von allen ja, physikalischen und verwandten Studiengängen ausgeschlossen.
In der Gesamt, also das ist dann, wäre dann nicht nur Zürich, sondern das würde grundsätzlich gelten. Ah, okay. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte, das wäre dann nur das Ende für die an der ETH. Was ja schon schlimm genug wäre, aber die Gesamtschweiz wäre ja dann schon sehr, sehr bitter. Ja. Aber da bist du durchaus optimistisch.
Ich bin optimistisch, dass ich das wieder schaffen werde,
ja. Ja, ich auch. Wie gesagt, es tut mir fast immer schon irgendwie so ein bisschen leid, dass bei mir da gar keine richtige Spannung aufkommt. Bei mir kommt die dann erst auf, wenn ich merke, wie du so die Tage zuvor vielleicht nochmal so ein bisschen nervös wirst.
Das ist so ein bisschen, also ich bin mir relativ sicher, auch wenn die Lernphase nicht optimal gelaufen ist, dass ich das schon hinbekommen werde. Also bestehen müsste eigentlich drin sein, weil ich ja, ich meine, ich habe ja nicht nichts gemacht, die jetzt 8 Wochen, sondern ich habe ja schon mein Bestes gegeben und ich habe viel gelernt. Deswegen müsste das schon passen. Das Einzige, was halt passieren kann, was das einzige Szenario, in dem das schiefgehen könnte, ist, wenn es halt akut an einem einzelnen Tag irgendwie ein Performance-Problem gibt. Also im ersten Semester ist es mir zum Beispiel passiert, dass ich an dem Tag, wo ich Analysis geschrieben habe, bin ich um etwas vor 5 aufgewacht. Mit 5 Stunden Schlaf und ich konnte nicht mehr einschlafen. Und dann habe ich da halt noch im Dunkeln 3 Stunden gesessen, wusste, okay, gleich muss ich aufstehen, gleich geht Analysis los. Ich war dann natürlich viel, 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 viel nervöser. Ich war extrem müde. Und dann ist Analysis halt, es ist immer noch okay geworden, aber es ist definitiv nicht so gut geworden, wie es hätte werden können. So, und wenn sowas Ungünstiges passiert, dass es mir an einem Tag plötzlich richtig schlecht geht oder, keine Ahnung, lass irgendwas in der Welt passieren, womit niemand rechnet, kurz vor einer Prüfung. Und das trifft mich irgendwie unerwartet und wirft mich aus der Bahn. Irgendwie, das kann man nie ausschließen. Und dann kann sowas natürlich auch plötzlich, also dann kann es passieren, dass ich an einem Tag nicht in der Lage bin, das zu bestehen. Aber normalerweise würde ich sagen, wenn ich in normaler Form bin, dann habe ich den Stoff gut genug drauf, um das auf jeden Fall zu bestehen.
Und wie ist denn deine Lernzeitaufteilung dieses Mal, was Zuglernzeit und Nicht-Zuglernzeit angeht?
Ich würde sagen, meine Zuglernzeit ist so ein Drittel der Gesamtlernzeit, vielleicht ein bisschen auch eher ein Viertel. Also ein relativ großer Anteil ist Zuglernzeit. Ist auch somit die produktivste, muss ich tatsächlich sagen.
Und wie viel Prozent von dieser Zeit wiederum sind geplante Fahrzeiten und wie viel sind Verspätungen?
Hälfte.
Ja. Also du wolltest eigentlich irgendwie nur schnell 2 Stunden nach, was weiß ich, Würzburg und warst dann 4 unterwegs. Also, ja, okay.
Ich denke, das kommt ungefähr hin.
Ja, krass. Ja, krass. Wir haben es eingangs gesagt, dass wir das letzte Mal gepodcastet haben beim Ruhrpott-Rodeo. Und zwar haben wir gepodcastet nach dem Freitag-Samstag und haben in der Folge, die wir tatsächlich jetzt auch erst veröffentlicht haben, weil es kleinere Schwierigkeiten, ja, was heißt kleinere Schwierigkeiten, die üblichen Schwierigkeiten ja. gab, die wir halt immer mal so haben. Und wir diese Audiodateien dann doch nicht so, ich glaube, haben wir nicht sogar im Podcast drüber gesprochen, dass wir das jetzt mal probieren ja. oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber die Folge ist jetzt veröffentlicht, sogar mit Kapitelmarken, sodass, wenn man Jasons Einschätzung zu jeder einzelnen Band hören möchte, sich da durchskippen kann. Und wir sind dann den Tag dann aber ja tatsächlich noch los, um zwei Bands zu sehen.
Ja.
Welche waren das?
Betontod und Vizo.
Genau. Fangen wir mit Betontod an. Was ist das für eine Band? Was hast du vorher für einen Bezug zu der gehabt und wie war es auf dem Festival?
Das ist, also Betontod ist eine der Bands, die wir noch nicht live gesehen haben, die wir aber schon extrem viel gehört haben, die auf unserer Playlist sind. Also eine der Bands, die wir unbedingt live sehen wollten und auch eine der Gründe sicherlich so für dieses Festival. Es ist eine Band mit sehr, sehr expliziten politischen Texten. Auch so Punkmusik und thematisch ja schon ziemlich auf ja revolutionär und mit Texten, die Bezug nehmen auf Rebellion und Ungehorsam und Antifaschismus. Wie gesagt, noch expliziter, würde ich sagen, auch als viele andere andere Bands, also auch mit der Thematisierung von Beispiel Repression und Polizeigewalt. Und dementsprechend war auch die Bühnenkulisse ein umgestoßenes Polizeiauto und andere Barrikaden, die dort auf der Bühne aufgebaut wurden. Das war auf jeden Fall schon mal das spektakulärste Bühnenbild, das man schon gesehen hat, bevor die überhaupt auf die Bühne gekommen sind. Und dann auch recht schnell ja mit Bengalos auf die Bühne gekommen und Rauch und dann auch in der Menschenmenge ging direkt ein Flaggenmeer irgendwie hoch, also Leute haben Flaggen hochgehalten und auch Bengalos, das hat mich ein bisschen von der Atmosphäre her an Lützerath erinnert.
Okay.
Und dann genau, haben sie angefangen.
Ja, wie hat es dir denn insgesamt so ganz persönlich gefallen?
Ziemlich, ziemlich gut. Also wie gesagt, allein diese Bühnenkulisse war für den Live-Auftritt schon mal ein großes Plus. Und ja, die Lieder, die mir so gefallen von denen oder die ich so kannte, haben sie, glaube ich, auch alle gespielt. Und Traum von Freiheit ist ja so mein Lieblingslied, würde ich sagen, auch wahrscheinlich das bekannteste Lied von Betontod. Oder gerade dieses Lied thematisiert eben diese Repression seitens des Polizeiapparats gegen antifaschistische Kräfte, antifaschistische Demonstrationen. Und genau, das Lied hat mir natürlich sehr gut gefallen und auch wie man es dort so live gehört hat und wie die Resonanz war. Damit kann ich inhaltlich natürlich sehr viel anfangen.
Mhm.
Weil es eben, es ist ja mal so ein bisschen diese Paradoxie, dass mir Regeln natürlich sehr wichtig sind irgendwie. Aber gleichzeitig, wenn, gibt es dann doch eine Hierarchie von Regeln. Es gibt Regeln, die sind wichtiger als andere. Und wenn die allerwichtigsten Regeln, so die Menschenrechte zum Beispiel, die haben dann doch für mich eine höhere Hierarchie als zum Beispiel ein Platzverweis, der von einem Gericht ausgestellt wurde, dass man jetzt diese Fläche nicht betreten darf, weil die RWE gehört oder so. Deswegen ist es, auch wenn es paradox erscheint, ist es manchmal so, dass vielleicht gerade aus meiner Regel Treue sich für mich eine Pflicht zur Rebellion eigentlich ergibt manchmal. Und auch wenn das Lied das nicht so im Detail beleuchtet, kann ich deswegen recht viel damit anfangen.
Hm. Für mich war das Faszinierendste an der Band, dass Ich meine, wir sind auf die, ich weiß nicht über welchen Weg aufmerksam geworden. Ich glaube, wir haben irgendwann mal, als wir rumgesponnen haben mit unserem Wochenendrebellen-Festival, wo wir gesagt haben, irgendwann werden wir ein Festival veranstalten und dann werden wir ganz viele Bands da haben und es wird total cool und es wird das wochenendrebellischste Festival aller Zeiten werden und es wird am Ende so viel Erlös erwirtschaften, dass wir davon wieder 10 Brunnen finanzieren können oder so. Und ich glaube, in dem Kontext hatten wir aufgerufen dazu, welche Bands denn dort auch spielen sollten. Mhm. Und da ist Betontod tatsächlich einer der Vorschläge gewesen. Und dadurch bin ich erst zu der, oder sind wir erst zu der Band ja auch gekommen, als wir uns dann die Vorschlagsliste durchgehört haben und dann an dem Song Traum von Freiheit tatsächlich hängen geblieben sind. Ja, so lange ist das schon her. Total wirr eigentlich, denn was glaubst du, wann die Band gegründet wurde?
Das weiß ich nicht. Aber die waren schon ein bisschen älter, wenn ich das richtig gesehen
habe. Ja. Die sind 1990 haben die sich gegründet. Also die sind seit 35 Jahren unterwegs. Die haben weit über 1000 Live-Konzerte gespielt. Und obwohl das ja schon grundsätzlich meine Musikrichtung ist, sind sie mir trotzdem nicht geläufig gewesen. Also ich musste, manchmal habe ich so Situationen, dass ich so zwei Bands miteinander verwechsle, weil sie ähnlich klingen und ich die dann deswegen in die falsche Ecke packe. Und ich überlege schon die ganze Zeit, ob der Name Betontod, ob ich den vielleicht irgendwie auch politisch falsch positioniert habe oder so, weil das ist ja erstmal ein Name, der viel Spielraum lässt in alle Richtungen irgendwie so oder nicht sich nicht so klar positioniert. Stimmt. Was aber ja, naja, aus Antilopengang heraus lässt sich ja jetzt auch nichts ableiten. Das ist natürlich auch ein recht unsinniger Vergleich. Bei
vielen Namen der Fall.
Ja, würde ich auch als eins der, also Traum von Freiheit würde ich wirklich vielleicht so als eins der, Minimum als eins der Top 3 Highlights insgesamt mich erinnern wollen.
Ich habe sogar überlegt, mir von Betontod das T-Shirt, also ich wollte ja eigentlich ein T-Shirt mitnehmen von dem Festival. Ich habe überlegt, ob es das von Betontod wird. Aber die haben leider keine Shirts, auf denen nicht hinten drauf stand, wir müssen aufhören, weniger zu trinken.
Ja, das ist so ein bisschen der, das wäre vielleicht auch, wenn wir über die Kritik sprechen, dann würde ich sagen, es gibt so Bands, da kannst du so mehrere Alben hintereinander weg auch einfach mal durchhören.
Ja.
Und du hast dann Songs, die gefallen dir richtig gut.
Ja.
Du hast Songs, die gefallen dir gut. Und es gibt dann Songs, die packen dich halt nicht so. Das ist ja so die normale Variante. Parallel kommt aber ja immer die textliche Komponente.
Ja.
Und in so einem englischen Brei oftmals, wenn es dann auch noch so ein Gekreisch ist, dann ist es mir auch gar nicht egal, weil ich nur so zweitrangig zuhöre, mir den Refrain nehme und mir den Rest drumherum selber baue, worum es um diesen Song, in diesem Song gegebenenfalls geht oder mir das schönrede. Aber das ist halt natürlich bei so Die Kassierer oder halt auch Betontod im Teilen schwierig, gerade wenn es so diese alkoholverherrlichenden Texte sind. Die ja in der Punk-Szene total verbreitet sind.
Ja, aber irgendwie gefühlt, ich weiß nicht, aber die am meisten Punk-Bands haben irgendwie, vielleicht entweder, nicht alle haben vielleicht ganze Lieder, in denen sie über Alkohol singen, aber irgendwie die ein oder andere Zeile, die irgendwie mal positiv Bezug auf Alkohol nimmt, findet man eigentlich fast bei jeder linken Punk-Band.
Stimmt.
Das ist schon ist irgendwie interessant, wie diese Assoziation gekommen ist, weil das ist ja gar nicht erstmal für mich zumindest, vielleicht habe ich da die falsche Perspektive, aber für mich ist es erstmal überhaupt nicht offensichtlich oder ersichtlich, warum Alkohol so in diese Szene überhaupt reinpasst. Im Gegenteil. Ich würde das erstmal, auf den ersten Blick würde ich sagen, das ist erstmal kontraintuitiv.
Okay. Und wie leitest du das her?
Naja, ich persönlich habe eine gewisse Form von vielleicht Respekt oder Angst vor Alkohol, weil er dass das Vermögen beeinträchtigt, rationale und damit gute Entscheidungen zum Wohle von einem selbst und anderen zu treffen. Und ich habe auch das Gefühl, dass wenn Gruppen dem Alkohol einen zu großen Platz einräumen irgendwie,
das hast du aber schön ausgedrückt.
Dann leidet häufig alles.
Was hältst du davon? Wollen wir heute Abend mal dem Alkohol mal wieder ein bisschen größeren Platz einräumen?
Ja, dann leidet vieles andere in dieser Gruppe. Und dann, ich sag mal, leidet sowohl die Qualität der Gespräche, das kann ich auch selber bezeugen aus Gruppen, in denen ich mal befunden habe, und vor allem aber auch gerade bei irgendwie linken Gruppierungen oder linken Cliquen, deren Treffen dann aber doch zum Großteil aus Alkoholkonsum bestehen, leidet ja auch die Aktionsfähigkeit irgendwie. Also man ist ja auch wirklich, es leidet das Urteilsvermögen und es leidet so ein bisschen vielleicht sogar die Ernsthaftigkeit des Anliegens, die man eigentlich hat. Also ich habe so ein bisschen damit ein Problem damit, wenn praktisch, wie formuliere ich das, wenn Analysen von eigentlichen Problemen, die wir beseitigen wollen auf der Welt, komplett in den Hintergrund rücken und die Menschen, die eigentlich sich praktisch so als, die sich selber als links wahrnehmen würden, von diesen Dingen überhaupt keine Ahnung mehr haben oder sich auch überhaupt nicht mehr dafür interessieren, sondern irgendwie der Hedonismus so in den Vordergrund drückt, wenn Linkssein praktisch für jemanden für nur noch bedeutet, so ja, wir sind hedonistisch und sind praktisch so, und man verbindet das dann irgendwie mit, ja, häufig macht man dann noch so einen Gegensatz zu Arbeit irgendwie, dass man so sagt, so ja, Arbeit ist scheiße und das und das, und deswegen stellt man irgendwie dieses Saufen oder diesen Hedonismus so ein bisschen dem gegenüber. Und das ist, finde ich, keine besonders zutreffende Analyse und keine besonders hilfreiche. Und führt eben meiner Meinung nach dazu, dass häufig einfach das Aktionspotenzial leidet. Also das Alkohol insgesamt. Es gibt so einen Sticker, den ich bei mir auf meiner Sticker-Wall habe, den hat mir mal irgendwer geschenkt. Ich weiß nicht wer. Aber da steht so drauf, der bezieht sich eben auf dieses Thema Drogen in linken Kreisen irgendwie. Und da steht so drauf, destroy the enemy, not yourself. Und dann halt so Drogen so durchgestrichen. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich passende Botschaft. Mhm. Was natürlich nicht heißt, dass jeder Song total tiefgehende weltpolitische Analysen haben muss. Natürlich nicht. Was auch nicht heißt, dass Alkohol per se böse ist. Aber ich weiß nicht, so, ich finde, Alkoholverherrlichung hat wenig mit Linkssein zu tun.
Mhm. Das ist aber trotzdem ein ganz elementarer Bestandteil dieser gesamten Subkultur-Punk aus den ursprünglichsten Zusammenkünften. Ich denke, die ersten Punks, die sich begegnet sind und gesagt haben, wir sind Punks, die haben zur Feier des Tages sich garantiert erstmal eine Hülse Bier aufgemacht.
Ja.
So. Und dazu ist ja im Punk Bierkonsum auch soziale Praxis. Also es ist ja jetzt so, das ist ja jetzt nichts, was man von Tenören kennt oder so, dass man sagt, ja, Tenöre, das sind eigentlich klassisch Leute, die sich dann auch regelmäßig die Hirse wegknallen. Ja. Das ist in der Subkultur Punk halt schon
gelebt. Wenn es natürlich irgendwie, also ich erkenne ja an, wenn es irgendeine Funktion erfüllt, dass es irgendwie Menschen zusammenbringt und dafür sorgt, dass, oder irgendwie fast so als, ja, Kleister irgendwie für eine gewisse Gruppe wirkt, die dadurch dann halt vielleicht auch andere Dinge zusammen macht oder in anderer Form ins Gespräch kommt oder sonst wo und sich daraus dann praktisch eine größere und damit ja auch stärkere Gruppe insgesamt irgendwie bildet, dann will ich ja gar nicht absprechen, dass es das seine Funktion hat. Aber wenn das halt in den Vordergrund, also wenn Leute so, keine Ahnung, so, die können ja machen, was sie wollen, das betrifft mich ja erstmal nicht per se, aber wenn mir ist so ein bisschen suspekt, wenn ich das Gefühl habe, Leute gehen so auf Ruhrpott-Rodeo oder auf andere Festivals mit dem ersten Ziel, sich eigentlich zu besaufen.
Ja, also ich denke, das ist der Moment, wo ich dann hinsichtlich meiner eigenen Festival-Historie mich eher zurückhalte. Aber es ist tatsächlich aber so, und das lässt sich dann auch unabhängig von der Subkultur Punk auch gut erklären, wenn ich an die Zeiten denke, wo ich noch auf Festivals unterwegs war, dann waren das sehr, sehr häufig Zeiten, wo ich beruflich bedingt über das gesamte Jahr vielleicht auch kaum bis gar keinen Urlaub genommen habe und auch meinen besten Freund Sven, ich glaube, wir haben jetzt 5 Monate nicht telefoniert und wir werden irgendwann wieder telefonieren und es ist das Normalste von der Welt insgesamt. Ja. So, aber immer wenn es dann so Phasen gibt, wo mich privat viel überrollt und ich dann auch merke, wenn ich ihn jetzt anrufe und er fragt, was gibt's bei dir und ich klage ihm dann wieder 1,5 Stunden mein Leid, dann telefonieren wir halt auch mal eine Zeit lang nicht, bis es vielleicht wieder was Positives zu vermelden gibt. Und ähnlich ist das halt damals auch schon gewesen, dass wir sehr selten gesprochen haben. Aber für mich waren diese Festivals dann halt irgendwie 3 Tage Zusammenkunft mit den Menschen, die ich wirklich gerne mag, die ich schätze, mit denen ich mich wirklich gerne austausche. Nicht immer unbedingt auf dem Level, wie du dich gerne mit anderen austauscht, also sehr, sehr wissenschaftlich fundiert und substanziell, sondern wirklich Leute, mit denen man auch über den dümmsten Unsinn überhaupt sprechen kann. Wir haben den Tag auf eine, ich erinnere mich an einen Tag, da haben wir auf einer Europaletten-Rückseite ein männliches Geschlechtsteil gemalt und haben das dann noch drumherum so verziert und alles und haben dann noch das skizziert und haben das dann versucht als Kunstwerk zu verkaufen. Das haben wir sogar mal bei eBay. Nein. Aber wir hatten so viel aus dieser Palette schon getrunken, dass wir eigentlich der festen Überzeugung wurden, das wird schon ein Erfolg werden. Aber irgendwie hat das nicht geklappt. Aber ja, es könnte sein, dass Alkohol da mit dazu beigetragen hat, dass wir auf die Idee kamen, dass das eine gute Idee ist.
Ich meine, wenn es tatsächlich so ist, dass die Zeit der limitierende Faktor ist, dann verstehe ich es halbwegs schon wieder, weil dann muss man halt, man hat halt irgendwie nur diese feste
Zeit. Man müsste ja in der Zeit auch nicht saufen, man könnte sich ja zusammen die Bands anschauen.
Aber wenn man beides eigentlich zusammen machen will, man hat nur begrenzt Zeit, verstehe ich das Grundprinzip zumindest noch. Ansonsten würde ich mir denken, so, wenn man hauptsächlich saufen will, warum dann auf einem Festival? So, dann kann man sich die Ticketpreise sparen, oder?
Ja, also es ist ja nicht so, dass wir uns keine Bands angeguckt haben. Also das waren ja 3 Tage, Freitag, Samstag, Sonntag meistens, wenn es dann Rock im Park war oder so. Und wir haben schon jeden Tag eine Band gesehen, würde ich jetzt so
jeden Tag eine Band.
Also ich habe, glaube ich, jeden Tag eine Band gesehen, würde ich sagen. Ja.
Wir haben so 8 gesehen an einem Tag.
Ja, ich weiß, dass ich an einem Tag, wo einmal habe ich dir erzählt, dass Lani jetzt völlig, also deine Schwester oder meine Tochter oder wie auch immer, als bekennender Arctic Monkeys Fan sehr schockiert war, dass ich auf einem Rock im Park war, wo die gespielt haben und ich nicht hingegangen bin. Ja. Und ich erinnere mich auch, dass zum Beispiel Feine Sahne Fischfilet ganz, ganz früh der Bruder von jemanden, also kann ich ja nennen, der Paddy, damals gesagt, oh Mirko, komm da mit und die sind wirklich richtig gut und ich sag, was machen die denn so? Ja, so Punkrock mit Trompeten und ich so, was? Und so, war so völlig entsetzt, hab gesagt, nee, den ganzen Weg jetzt laufen und so weiter und bin da tatsächlich mit 2 anderen da geblieben, was ich auch sehr lange bereut habe. Arctic Monkeys habe ich ja erst letzte Woche bereut, als es Lani mitgekriegt hat. Aber das habe ich zum Beispiel sehr, sehr lange bereut. Und dann weiß ich aber zum Beispiel, dass als alle zu Rammstein gegangen sind, ich dann nicht alleine auf dem Campingplatz bleiben wollte.
Da bist du mitgegangen.
Und da bin ich dann mitgegangen tatsächlich. Aber zum Glück sind nach einer Viertelstunde auch die Hälfte mit mir wieder zurückgegangen, weil sie es so kacke fanden.
Ja. Also aber wir haben zum Beispiel mal die Broilers verpasst, weil wir Fußball spielen wollen.
Ja. Das hat mir sehr, 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 das hat sehr geschmerzt.
Aber wir haben sie auch nochmal gesehen.
Wir haben sie dann nochmal gesehen, aber Broilers müssen wir auf jeden Fall irgendwann mal auf dem Konzert machen, weil das ist live, so ein gesamtes Konzert ist ja auch nochmal eine andere Länge sehr, sehr häufig, also selbst wenn die fast nur noch Headliner sind, aber das müsste man mal im Auge behalten, wenn dann wieder so, ja, vielleicht eher so Open Airs, oder?
Ja.
Ich glaube, Halle ist immer mit gewissen Risiken verbunden, ja. Ich meine, das Backstage in München haben wir jetzt so ein bisschen auf dem Schirm, wo man sich da platzieren könnte.
Stimmt.
Aber bei allen anderen Locations ist es ja immer auch ein bisschen Wundertüte dann. Ja. Das ist ja dann eher schade. Kommen wir zurück zum Festival selbst. Ja. Es kam dann für mich persönlich die Band, auf die ich mich eigentlich irgendwie so oft beim gesamten Festival am meisten gefreut habe. Wie war das bei dir?
Ich würde sagen, auf Betontod und Vizo habe ich mich am meisten gefreut.
Bei mir bezog sich tatsächlich nur auf Vizo, weil es einfach unfassbar lange her ist, dass wir die gesehen haben.
Ja.
Das war es schloss sich so ein kleiner Festivalkreis, denn der Vizo war die erste Band, die du live gesehen hast.
Ja.
Und jetzt auch die letzte, aktuell.
Aktuell
auf jeden Fall. Wir machen ja auch da sicherlich irgendwann mal wieder weiter. Aber da habe ich mich wahnsinnig drauf gefreut und ich muss sagen, auch wenn so die Messlatte dann mit Betontod zuvor und wir haben ja auch davor viele richtig gute Auftritte gesehen. Den Tag davor. war die Messlatte schon verdammt hoch, dass ich eigentlich auch mit einer recht entspannten Erwartungshaltung rangegangen bin und habe gesagt, naja, wenn es kacke ist, dann können wir uns wieder einen früheren Shuttlebus sichern. Und wenn es nicht kacke ist, haben wir das Problem, dass wir trotzdem nicht bis zum Schluss bleiben können wegen der Shuttlebus-Situation. Und die haben dann schon ordentlich abgeliefert, muss man sagen. Holla die Waldfee. Und wir hatten richtig geile Plätze, haben uns gut nach vorne kämpfen können, eine Zeit lang. Und konntest relativ gut geschützt, glaube ich. Ne? Also so mit den Armen drumherum, auch wenn wir dafür hart kämpfen mussten, war es, glaube ich, die Band, die du mit dem besten Blick am besten genießen konntest.
Stimmt, das obwohl es schon relativ spät war.
Und obwohl es scheiße voll war.
Ja.
Das kam ja noch dazu. Wir hatten ja so ein bisschen gehofft durch den Regen an dem Tag. Ja. Und als wir gesehen haben, dass da so viele Autos schon fahren, haben wir gedacht, oh, da reißen so viele ab. Das wird bestimmt ein bisschen ruhiger, aber nee. Nee. Den Vizo wollten natürlich alle noch sehen.
Ja. Und ich meine, es war ja auch die letzte, also es war nicht die letzte Band an dem Tag, aber es war die letzte Band, die wir gesehen haben. Es war schon sehr spät. Und am Tag davor, hatte ich ja in der letzten Folge schon erzählt, war es so, dass je später es wurde, desto ruppiger wurde es auch dort vorne vor der Bühne. Und das war bei Vizo relativ unproblematisch.
Wobei es nicht daran lag, dass es da weniger ruppig zuging, ne? Also da war schon Action, aber wir standen halt auch richtig gut, ne? Ja. Wir standen vorne erste Reihe, das heißt, ich konnte das Geländer nehmen, um mich zu halten irgendwie, um dich wirklich zu umgreifen. Und gleichzeitig war es nicht mitten in der Mitte, wo dann direkt hinter uns das der Irrsinn tobt, sondern so ein bisschen seitlich an der Band. Also das passte ganz gut.
Ja.
Die hört man bestimmt raus, die Unterbrechung, ne?
Ja.
Dein Essen ist gekommen, ja. Und deswegen mussten wir mal kurz unterbrechen. Ja. Und jetzt müssen wir uns irgendwie in den Vizo wieder reinkämpfen.
Ja. Ja.
Aber ich habe überlegt, wir können das mit einer ganz klassischen Nicht-Werbe-Werbepause machen, indem ich habe zwei Spezi gekauft. Es sind extra zwei verschiedene Marken, weil du hast dann die geile Situation, dass du beide probieren kannst, um dann zu entscheiden, welche du trinken willst. Und wenn eine dann richtig eklig ist, muss ich die quasi saufen.
Verstehe.
Das ist nicht ein cooler Deal. Such dir eine aus. Und dann können wir damit, weil es gab kein Malzbier, können wir vielleicht heute mal mit Spezi anstoßen. Achso, du musst ja erst probieren, das habe ich schon wieder vergessen. Und? Trinkbar oder?
Ja.
Das ist schon mal gut. Das beruhigt mich ein wenig.
Auch gut, aber unterschiedlich.
Aber jetzt, das darf jetzt keine anderthalb Stunden Podcast-Folge werden, weil du jetzt überlegen musst, welche du trinkst.
Ich nehme mal die hier, weil die hatte ich noch nie vorher.
Siehst du, das wäre der Grund gewesen, warum ich auch die genommen hätte, wenn ich mich hätte entscheiden müssen. Die hatte ich nämlich auch noch nicht. Und die hätte ich aber trotzdem akzeptiert, weil die immer ganz lecker ist. Also Prost. Ja, Vizo. Was würdest du beschreiben, wenn du so das Gesamtpaket nimmst, ne? Also diesen Live-Auftritt? Gab es da was, wo du gesagt hast, das fandst du bei Vizo intensiver als bei anderen vielleicht oder irgendwas, was dir aufgefallen ist?
Also was mir aufgefallen ist, dass irgendwie so jedes einzelne Lied war irgendwie so ein Highlight. Also sie haben eigentlich nur Lieder gespielt, die ich auch auf meiner Playlist habe und auch so in meiner Freizeit oft höre. Und es gab irgendwie keinen, sonst ist es ja so bei so einem Auftritt häufig, es gibt halt so ein bisschen zyklisch.
Der Song zum Pinkeln gehen so.
Ja, genau, das gab's nicht.
Ja. Nicht. Nein, ist glaube ich auch, würde ich jetzt auch so sehen, ich überlege gerade, schon eine der Bands mit der enormen Breite an richtig, richtig guten Songs. Ja, stimmt. Stimmt, gut auf. Gut.
Direkt der erste war der Seegurken-Song. Den liebe ich. Den ist auch, dass diese, viele von diesen Songs sind ja auch echt richtig alt und du kannst sie.
Und sie sind trotzdem total sind so aktuell.
Du kannst sie dir jeden, also kannst sie dir anhören und du. Gerade dieses eine, das irgendwie das goldene Stück Scheiße, in dem es darum geht, wie wie die Menschen nichts dagegen machen, dass die Regierung das Grundgesetz ändert, um das Asylrecht zu verschärfen.
Ja.
So, das ist so.
Ja. Ja. Und dann denkst du so, oh geil, richtig aktueller Song, den Wietzo da rausgebracht hat für, denkt der ein oder andere. Und dann merkst du so, scheiße, 30 Jahre alt.
Ja.
Krass. Wirklich krass, ja. Nein, war mit, war wirklich für mich der beeindruckendste Auftritt den Abend. Und hat mir nochmal so einen richtig schönen Abschluss gegeben.
Ja.
So. Also das war sowieso, haben wir richtig gut getan. Das waren eigentlich so die einzigen freien Tage in den letzten 8 Wochen, die ich hatte.
Das waren auch meine einzigen Tage, also, die ich mir freigenommen habe in der Lernphase.
Ja.
Von allen
und
anderen Tagen
von denen habe ich lange gezehrt.
Ja.
Sie haben nicht ewig gereicht, das war mir aber auch klar, aber ich habe sehr, 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 sehr lange davon gezehrt. Sehr, sehr lange.
Ja.
Hat mir richtig, richtig viel Freude bereitet, das Wochenende. Außer den Sonntagmorgen mit den Augen, da hatte ich ein bisschen Schiss.
Ja.
Da habe ich so gedacht, boah. Aber spätestens der Vizo hat es dann gerettet. Aber selbst ohne der Vizo wäre es ein richtig, also es ist kein Festival gewesen, wo ich sagen würde, ohne Auftritt X wäre es nicht schön gewesen.
Stimmt.
Das ist halt der riesige Vorteil dieses enorm breiten Lineups und ich habe halt auch noch nie so viele Bands gesehen. Ich glaube, normalerweise, wenn ich mit Sven und den anderen losziehe, müsste ich, glaube ich, auf 10 Festivals gehen, um so viele Bands zu sehen, wie mit dir auf einem. Ja. Wobei ich auch sagen muss, das liegt nicht an denen. Also, schwierig.
Naja, also so viel konnte man auf dem Gelände ja auch sonst nicht machen. Wir sind einmal Riesenrad gefahren.
Ja.
Das war cool. Und ansonsten haben wir relativ viel gegessen, manchmal auch so aus Langeweile, wenn wir halt gerade irgendwie zu früh da waren oder so.
Naja, was heißt aus Langeweile? Du musst halt bedenken, dass wir den Samstag zum Beispiel ja mittags schon da waren, ohne großes Frühstück, ohne alles, wenn ich mich recht erinnere.
Ich habe mir an beiden Tagen, habe ich mir 3-mal an verschiedenen Ständen was zu essen geholt. An beiden Tagen, ja.
Oh, okay. So hatte ich das gar
was
nicht in Erinnerung.
Also was heißt auf Langeweile? Wir haben ja trotzdem die Bands gehört. So, es war ja nicht so, dass wir. So, aber wir haben dann ja manchmal so auf dem Gras irgendwie gesessen und dann dachte ich mir so, es wäre jetzt cool, was zu essen zu haben. Und dann,
Ja, und es kam natürlich für dich erschwerend, vereinfachend hinzu, dass es auch wirklich eine erstaunlich gute vegane Auswahl
gab. Das war krass,
ja. Ja, also es gab 2 Wegen, die nur Veganes hatten.
Ja.
Und beide, glaube ich, 6 verschiedene Gerichte, wenn ich das in Erinnerung. Einmal ein Pasta-Laden, der hatte 6 verschiedene vegane Pasta. Und einen, der hatte wirklich so komplett kunterbunt, ne? Ja. Also so vegane Dönerbox, erinnere ich mich. Die habe ich auch probiert, die fand ich erstaunlich gut. Die war wirklich, wirklich gut. Aber auch diese Potato Box war gut. Diese kleinen Kartoffelwürfel mit der Soße und so, das war schon gut, muss man sagen.
Ja, dafür, dass wir am Anfang noch überlegt haben, uns, was machen wir, wenn es gar nichts Veganes gibt.
Mhm.
Das ist schon cool.
War das Essen dann überhaupt gar kein Thema.
Und
auch das Trinken, bei aller Schwierigkeit, die wir damit hatten, wir sind nicht verdurstet, es gab Trinkwasser, also es war...
Man hätte wir haben ja auch noch von der Osteuropa-Reise diese Getränkebeutel, die hätte man ja sogar mitnehmen dürfen.
Ja. Da haben wir auch schlecht geschaltet, beziehungsweise die hätten wir einfach als Reserve dabei haben können. Wir schleppen sonst auch so viel Zeug mit und der wiegt ja nichts.
Ja.
Dann kann man eigentlich müsste man sich den immer mal in den Rucksack packen, um sich dort...
2 Liter oder 3 Liter oder so rein?
Ja, das sind ja die, also wir haben ja 2. Wir haben ja einmal
Du meinst diese kleinen schwarzen,
wir haben so kleine Beutel, so Faltbeutel.
Dann diese blauen.
Und dann haben wir ja diese richtig fetten, die du so in den Rucksack einlässt, wo so 4 Liter oder sowas reinpassen oder so. Den hätte ich mir jetzt nicht so um den Hals geschnürt, so beim Festival. War auf jeden Fall eine lohnenswerte Geschichte. Hat mich echt gut runtergebracht und Kraft gegeben für nicht so ganz einfache Zeiten insgesamt. Hat mir wirklich viel, 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 viel Freude
gemacht. Ja, mir auch.
Mussten wir auch lange von zehren.
Das stimmt.
Ja. Ja, direkt im Anschluss habe ich mich wieder in die Arbeit gestürzt und du bist, glaube ich, in der Woche danach auch direkt runter nach Zürich zum, was, das Eröffnungsspiel oder das erste Spiel von Deutschland?
Was meinst du jetzt?
Also du bist doch dann direkt in der Woche runter nach Zürich gefahren, oder nicht?
Aber das nicht zum Eröffnungsspiel, oder?
Wann bist du da nicht nochmal irgendwie runtergefahren? Ohne den Ausflug mit Mami und Lani?
Ich war 2-mal dort. Ich war einmal dort mit Mami und Lani und dann war ich jetzt dort für das Halbfinale.
Ah, stimmt. Jetzt. Ja. Ich habe das jetzt verwechselt. Ich habe das gedanklich so mit ESC und irgendwie ja, alles, so ein bisschen, alles so ein bisschen durcheinander gebracht. Stimmt, du bist runtergefahren und hast dir ein Spiel live angeschaut.
Ja.
Mit deiner Schwester.
Ja.
Die eigentlich so die Initiatorin des Ganzen war. Das war diejenige, die gesagt hat, da will ich hin.
Ja.
Ja. Und ihr habt euch dann leider, weil wir sehr lange gebraucht haben, bis wir uns für Tickets entscheiden, ein Spiel aussuchen müssen, welches nicht so ganz spektakulär war. Es war ein drittes Gruppenspiel, wo es um die goldenen Ananas ging.
Ja, es ging um den dritten und den vierten Platz.
Genau. Wie war es denn trotzdem so insgesamt? Und was hattest du für einen Eindruck, wie es deiner Schwester gefallen
hat? Es war trotzdem sehr, sehr cool. Es war Polen gegen Dänemark. Und erstmal war es ein erstaunlich spektakuläres Spiel. Es war so ein 3-2 mit viel hin und her und viel Dramatik doch. Und auch Fans, die, ich glaube, gerade bei Polen war es doch so, dass es trotzdem irgendwie was etwas Besonderes für viele Fans war, so dabei zu sein bei diesem Spiel. Und es war trotzdem eine extrem gute Stimmung. Und überhaupt mein allererstes Länderspiel war das, nach über 150 besuchten Spielen, wo natürlich vieles noch irgendwie mal anders läuft. Und ja, es gibt dieses ganze Vorgeplänkel mit den Hymnen und den Flaggen, die auf das Feld geholt werden, und es ist natürlich auch irgendwie, Fans verhalten sich irgendwie anders, es gibt diese Schminke und es gibt die, vor uns saßen so drei Polinnen, die, von denen eine so eine richtig laute, ja, so eine Trompete oder sowas, so eine Hupe hatte, und da hat sie halt alle, also wirklich bei, immer wenn irgendwas passiert ist, egal was, Eckball, Freistoß, sonst was, hat sie da halt so reingeblasen, und es hat richtig im Ohr wehgetan, so laut war das. Und das ging halt die ganze Zeit, bis der Typ neben ihr ihr das irgendwann weggenommen hat und ihr dann erst nach ein paar Minuten zurückgegeben hat, und dann ging es aber wieder los. Das Verhalten der Fans, da gab es echt viel zu beobachten, da war nochmal vieles anders als bei so den Vereinsspielen, die ich irgendwie kannte. Und ansonsten war es, es war insgesamt doch überraschend unproblematisch. Das einzige Problem, das ist kurz, also die einzigen zwei Probleme, die es gab, war einmal, dass wir uns angestellt haben, um reinzukommen, kurz vor der Kontrolle gemerkt haben, dass wir noch Trinkflaschen hatten, die wir nicht ausgetrunken haben. Dann mussten wir aus der Schlange nochmal raus, mussten die austrinken, mussten uns neu anstellen, so, weil man jetzt Trinkflaschen nicht mit reinnehmen darf. Also Getränke überhaupt. Und es gab dann dort vor Ort auch wieder nur Plastikbecher. Das heißt, ich musste dann, konnte halt nichts trinken, aber es war okay, war jetzt nicht so dramatisch. Und insgesamt war es sehr entspannt vom Ablauf und ein sehr spannendes Spiel und richtig gute Stimmung bei beiden Fangruppen. Polen dann noch überraschend gewonnen. Also man hat nicht gemerkt, dass es um nichts mehr geht, würde ich sagen, bei den, zumindest was die Stimmung angeht und auch was das Spiel angeht. Und überhaupt auch mit Lani und Mami mal ins Stadion war ich ja auch lange nicht. Es war ein sehr, sehr cooles Spiel. Und irgendwie natürlich auch schön, bei dieser EM so dabei gewesen zu sein. Mhm.
Hat dir den Eindruck, deiner Schwester hat es auch gefallen?
Ja.
Sie ist ja so ein bisschen im, auch im EM-Fieber, würde ich sagen. Also verfolgt ja auch relativ viele Spiele. Und mich hat es total gefreut, dass das alles dann doch noch geklappt hat. Als sie sagte, sie würde gern zur EM, und ich wusste dann, ich konnte nicht. Und dann hat sie so lange Druck gemacht, bis Mami gesagt hat und du dann gesagt hast, ja, komm, dann fahren wir drei halt. Fand ich sehr, sehr schön, dass das möglich gewesen ist, dass sie dieses Spiel sieht.
Das war echt.
Auch wenn sie lieber ein anderes gesehen hätte.
Sie hat sich ja auch ausgesucht. Nur sie wusste zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, dass
dann ja, das gut, ist, gut, die, es waren aber auch, glaube ich, nur noch zwei Spiele übrig, wo es noch Tickets für gab.
Und ganz ehrlich, bei dem Spiel parallel in Zürich, Schweden gegen Deutschland, wo es um den Gruppensieg ging, das war dann ja, also dann war es doch ganz gut, dass wir bei Polen gegen Dänemark waren, weil das war ja nicht so spannend anscheinend.
Nee, spannend war es nicht, aber du hättest starke Schweden gesehen. Ja, oder das starke Schwedinnen, besser gesagt.
Das stimmt.
Das war schon, auch wenn das mit der ganzen Konstellation, wie es dann entstanden ist, natürlich schwierig gewesen ist.
Ja.
Krass wäre natürlich, wenn du so diese Bergerparade live im Stadion oder sowas, das wirkte am Fernseher schon unwirklich, und ich könnte mir vorstellen, so in dieser Originalgeschwindigkeit mit allem drum und dran, Das ist für mich weiterhin so eine unfassbare Parade gewesen. Ich bin Fan von dieser Parade geworden.
Ich glaube, also, da steckt physikalisch auch noch viel drin in dieser Parade.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wie sie so krass in der Gegenbewegung dann. Das wäre doch mal was, du schreibst deine Masterarbeit über die physikalischen Phänomene dieser Parade, ja. Was Körperspannung angeht, was diese plötzliche Rückwärtsbewegung und auch so diesen enorm ausgestreckten Arm, wo du so das Gefühl hast, so, es dürfte aber auch jetzt nicht noch 5 mm der Ball weiter sein, dann ist Feierabend. Das hat alles genau gepasst. Es ist wie ein wunderschönes Gemälde, diese Parade.
Ja.
Ja, und damit sind wir eigentlich schon beim Ausscheiden von Deutschland. Ja.
Stimmt.
Wie hast du das so aufgenommen und wahrgenommen?
Ich habe die Spiele ja alle, ich war ja zwischendurch noch in den Niederlanden mit
dem Rest der Familie. Oh ja, da könnten wir auch noch gleich drüber sprechen.
Da vor allem aber gelernt und habe dann, die Spiele waren praktisch immer meine Pauseabend so, die ich gemacht habe. Also ich habe die so ein bisschen in meine Routine eingebaut. Genau, diese Parade gegen Frankreich habe ich eben dort gesehen. Und dann das Spiel gegen Spanien. Dafür bin ich nach Zürich gefahren tatsächlich. Weil meine, also Mami und Lani waren auch wieder mit 2 Freundinnen sowieso in Zürich und wollte sie dann mal besuchen. Ich hatte dann noch eine lange, lange Zugfahrt dorthin, wo ich viel erledigen konnte und habe mich auch noch mal getroffen in Zürich mit einer Kommilitonin. Und am Tag davor habe ich dann eben das Spiel geguckt in Zürich, das ja auch in Zürich war. Hab nochmal bei der Fanzone vorbeigeguckt und ja, das habe ich auch mit KommilitonInnen in der ETH geguckt, auf dem gibt es so ein Public Viewing. War natürlich irgendwie ärgerlich, ich bin insgesamt ja kein ich mag diese deutsche Mannschaft schon sehr gerne irgendwie, deswegen, ich hätte es natürlich auch cool gefunden, wenn die jetzt nur nach der EM, mit der ich doch irgendwie ja, oder die ich so stark irgendwie auch mitbekommen habe, ja noch kein Turnier zuvor, wäre sicherlich auch cool gewesen, wenn Deutschland die gewonnen hätte, aber insgesamt muss ich doch sagen, war mir das Endergebnis fast egal. Und das Spiel an sich war auch wieder sehr, sehr spannend bis zum Schluss. Deswegen fand ich das eigentlich, habe ich das auch eigentlich eher positiv in Erinnerung, auch wenn die KommilitonInnen, mit denen ich das Spiel geguckt habe, danach erstmal etwas düpiert waren, was ich auch verstehen kann.
Du hast gerade gesagt, du hast diese Mannschaft schon so ein bisschen irgendwie lieb gewonnen oder du magst diese Mannschaft. Kannst du irgendwie, oder würdest du irgendwie Spieler auch hervorheben wollen, oder kannst du das irgendwie so ein bisschen konkretisieren?
Ich weiß nicht, ich habe ja schon mal erzählt, dass für mich irgendwie es schwer ist, eine Mannschaft praktisch in einzelne SpielerInnen zu zerlegen und zu sagen, also eine Mannschaft ist irgendwie immer mehr als die Summe der einzelnen SpielerInnen. So wie auch ein Verein irgendwie mehr ist als einfach die Menschen, die da spielen, so. Deswegen glaube ich, würde ich sagen, schwer ist, auf eine einzelne Person zu reduzieren. Aber was ja auch viele BeobachterInnen gerade über das Spiel gegen Frankreich gesagt haben, ist ja, wie auffällig es war, wie sehr sich die SpielerInnen gegenseitig geholfen haben. Also, dass sie auf eine Art und Weise gespielt haben, dass immer irgendwie jemand zur Stelle war, auch wenn man in Unterzahl war, wenn ein Fehler passiert ist, wenn etwas schiefgegangen ist. Alle sind irgendwie so füreinander eingesprungen. Und das ist natürlich eine sehr starke Charaktereigenschaft, die man auch auf vieles andere übertragen kann natürlich. Nicht nur auf den Sieg eines Fußballspiels, in einem Fußballspiel. Und deswegen finde ich es natürlich schön, wenn sich dann solche Dinge dann auszahlen tatsächlich und es funktioniert und man damit gewinnt, dann auch noch in Unterzahl. Das fand ich sehr, sehr schön. Und überhaupt, ich bin ja ein Fan davon, Dinge über reinen Willen zu erreichen, auch wenn die Vorzeichen eigentlich schlecht stehen. Auch wenn man vielleicht eigentlich gar nicht wirklich die Fähigkeiten dafür unbedingt hat. Oder wenn vieles dafür spricht, dass es eigentlich eine Nummer zu groß ist gerade, dann doch über reinen Willen und reinen Ehrgeiz etwas zu erreichen. Das ist eine Geisteshaltung, die mir sehr nahe liegt, die ich mir auch selbst immer wieder zu eigen mache, wenn ich mir ein Ziel in den Kopf setze und die auch bei mir relativ häufig am Ende doch gut geht. Und das habe ich ein bisschen bei diesem Team gesehen. Deswegen konnte ich mich doch ganz gut identifizieren mit der deutschen Mannschaft dieses Mal. Und deswegen hätte ich es auch schön gefunden, wenn sie gegen Spanien auch noch gewonnen hätten oder vielleicht sogar Europameisterin geworden wären. Aber das schmälert das Turnier für mich nicht. Es war trotzdem, es hat viel Spaß gemacht. Und ich habe es natürlich jetzt irgendwie in spezielle Erinnerung. Also die Schweiz war Gastgeber, gerade in dem im ersten vollen Jahr, wo ich dort in der Schweiz studiere, sodass ich das halt viel mehr ja auch mitbekommen habe. Ich war bei dem Spiel, beim ersten Länderspiel überhaupt, bei der EM dabei. Ich habe das Public Viewing in Zürich gesehen, während in Zürich gespielt wurde, habe die Fanzonen gesehen. Wochenendrebellen wurde gezeigt in der Fanzone in Basel, einen Tag vor dem Finale. Und ich habe eben irgendwie es wird auch immer mit dieser Lernphase irgendwie in Verbindung bleiben, weil es halt diese Routine war, die ich irgendwie in das Lernen eingebaut habe. Deswegen einfach diese EM wird irgendwie so in Erinnerung bleiben, glaube ich.
Ja, das denke ich auch. Und ich glaube, sie hat mich sogar so beeindruckt, dass ich eben die grandiose Parade von Berger irgendwie einfach ins Spanienspiel verfrachtet habe, oder? Kann das sein?
Stimmt.
Dass ich die Spiele irgendwie durcheinander geworfen
habe. Ausscheiden,
aber das war erst genau, ein Spiel später. Genau, ich war gedanklich beim Ausscheiden, war dann sofort aber irgendwie wieder, was war für mich so der prägendste Moment dieser EM, und da werde ich, glaube ich, mein Leben lang, so wie Maradona und die Hand Gottes, werde ich an diese Parade denken, mein restliches Leben lang, da bin ich fest von überzeugt. Das war wirklich sehr beeindruckend, aber sie war natürlich im Spiel gegen Frankreich, was das Ganze ja noch beeindruckender macht, durch diese Unterzahlgeschichte und dann doch noch gewonnen im Spanienspiel oder im Schwedenspiel, wäre es auch eine grandiose Parade gewesen, aber sie hätte natürlich nicht diese Kraft entfaltet, die sie gegen Frankreich entfaltet hat.
Ja.
Schon irre. Ja, und gestern war das Finale. Wie hast du das empfunden und wie zufrieden bist du mit den Europameisterinnen?
Ja, das haben wir zusammen geschaut. Wir waren ja gestern beide zu Hause und auch wieder den ganzen Tag gearbeitet und dann praktisch eine Pause gemacht für das Finale. Habe ein bisschen gehofft, dass es in 90 Minuten entschieden wird, weil ich echt viel zu tun hatte und eigentlich noch weitermachen musste. Und gestern saß ich dann doch wieder bis 2 Uhr nachts dort, weil es ja dann doch wieder in Verlängerung und Elfmeterschießen ging. Aber ich glaube, die meisten BeobachterInnen sind sich ja einig, dass rein spielerisch, rein technisch, dass Spanien eigentlich die beste Mannschaft des Turniers war. Aber ich meine, gestern, ich denke, das Ergebnis geht schon klar. Ich weiß nicht, ob man überhaupt jemals sagen kann, ein Ergebnis ist ungerecht oder unfair.
Ich habe gestern irgendwo gelesen und das fand ich eigentlich ganz, ganz aufschlussreich oder ganz spannend. Da ging es ja so ein bisschen drum, das war ja nach dem Frankreich-Spiel auch schon, hat sich eine französische Spielerin geäußert, dass das eigentlich so unverdient war für die Deutschen. Und diesen Gedanken kann ich auch schon nur wenig nachvollziehen, weil wenn man es nicht schafft, gegen 10 zu gewinnen in der und der Zeit und so weiter, aber ich weiß, worauf sie, die Spielerin hinaus will, dass es ein sehr destruktives Spiel der Deutschen natürlich war. Es ging um zerstörende Angriffe und, was aber sich halt einfach auch so ergeben hat. Aber es war ja eine ähnliche Diskussion eigentlich bei Spanien gegen England, dass eigentlich Spanien ja drückend überlegen war und auch über die gesamte Spielzeit relativ souverän eigentlich war und dann so eigentlich die Halbzeit, den Anfang der zweiten Halbzeit einfach völlig verpennt hat. Weil das darf da draußen nicht so frei, also Kelly darf nicht so frei zum Flanken kommen. Und die beste Kopfball-Torschütze der Engländerin steht dort Mutterseelen allein und kann sich eigentlich die Ecke aussuchen. Das war halt schon ein ähnlicher Fauxpas wie Deutschland-Spanien, dass Berger die kurze Ecke zum Tor nicht zumacht. Das fand ich so ein bisschen schade.
Ich finde den Begriff unfaire oder unverdiente Niederlage. Weiß gar nicht, ob der überhaupt Sinn ergibt. Also in der seltenen Ausnahmesituation vielleicht, dass es irgendwie eine klare Fehlentscheidung von außen gab, durch die man ein Spiel verloren hat, okay, dann ist es eine unverdiente Niederlage. Aber jede andere Niederlage ist ja irgendwie per Definition verdient.
Ja, und ich fand die ganze Diskussion auch nicht, nicht zielführend irgendwie und sie auch irgendwo unsinnig, weil letztendlich, ich meine auch die Engländer, dass der eine Elfmeter wegen Doppelberührung wiederholt werden muss, ja. Das sind alles so Sachen, wo so ganz viele Momente sind, wo man einfach merkt, in so einem Spiel lässt sich streiten am Ende und es hätte natürlich auch passieren können, dass die Spanier gewinnen und jeder hätte gesagt, oh schade, man hätte es den Engländern gegönnt aus Grund XYZ und ich kann es über die gesamte EM auch verstehen, wenn jemand sagt, die Spanier hätten es vielleicht sogar mehr verdient oder was auch immer. Aber letztendlich spielt es ja auch kein Otto, wer es mehr verdient. Und ich fand es eigentlich eher schön, dass zumindest nicht im Finale jemand gewonnen hat, wo man gesagt hat, das ist im Sinne des gesamten Turnierverlaufs oder eines einzelnen Spielverlaufs einfach unverdient. Was ja in einem Finale sowieso schon irgendwie, wie gesagt, unsinnig wäre. Aber es gibt ja mal so Situationen, dass man vielleicht so ins Finale stolpert. Ich meine, Deutschland ist ja auch schon das ein oder andere Mal bei den Herren im Finale gewesen, wo man sich gefragt hat, wie sind sie denn jetzt dahin gekommen? wo es schon durchaus Mannschaften gab, wo man sagt, die hätten es eigentlich spielerisch und vom Leistungspotenzial, das sie abgeliefert haben, mehr verdient.
Ich meine, England wäre fast schon raus gewesen gegen Italien.
Ja.
England hat das allererste Spiel verloren in der Gruppenphase schon.
Auch gegen Schweden.
Ja.
Waren sie eigentlich...
Gegen Schweden?
Ja.
Stimmt, warte, war das? Ja, stimmt, das war gegen Schweden, ja.
Da waren sie eigentlich auch am Boden.
Ja.
Da war eigentlich vorbei. So, und
Schweden, Italien, ja, stimmt.
Das war schon sehr speziell. Aber ein Turnier, an das ich mich lange erinnern werde, ich würde sagen, beziehungsweise ich bin sogar ziemlich sicher, ich glaube, ich habe auch lange nicht mehr so viel geguckt. Also ich habe ja wenig Spiele live geguckt, aber dass ich mir zumindest irgendwie die Zusammenfassung oder nachts sogar nochmal irgendwie Re-Live oder sonstiges, das hat ja schon geklappt. Und das mache ich ja sonst eigentlich nie. Sonst gucke ich mir gegebenenfalls mal das Ergebnis an und dann gehen die Turniere an mir vorüber. Es sei denn, Lani will unbedingt was gucken oder Mami will Albanien gucken oder irgendwie sowas. Dann bin ich da dann mal gegebenenfalls dabei oder wenn wir beide irgendwo unterwegs sind und es gucken können oder so. Aber ansonsten sind das da tatsächlich Turniere, die auch an mir so, die mich selten packen. Mhm. Weißt du, dass ich so mit Schlandschminke und meinem Deutschland-Fischerhut und meinen für die Außenspiegel diese Deutschlandschutz noch so Fahnen allerdings. Das war...
Bei 2014 sind wir nach dem Brasilien-Spiel sind wir durchs Dorf gefahren.
Da haben wir für dich Autokor so gemacht, ja. Da waren wir auch die Einzigen.
Ja.
Da waren wir auch die Einzigen, weil du unbedingt zum Autokor so wolltest. Ja. Wir dann gesagt haben, ja gut, dann machen wir das. Ja, ja stimmt. Da erinnere ich mich auch dran. Das war cool. Ja, ja das war die EM. Mhm. Und damit haben wir eigentlich auch gar nichts mehr zu erzählen. Würde ich mal so sagen.
Ja, dann gibt es erst in der Woche wieder was zu erzählen.
Meinst du?
Ja, wenn ich meine Prüfungen habe.
Stimmt. Aber meinst du, wir werden ja nächstes Wochenende gar nicht podcasten können? Ich muss nächstes Wochenende arbeiten und dann fährst du ja schon los.
Nächstes Wochenende dann ja auch dort.
Wann fährst du denn los?
Ich denke mal 2 Tage vorher.
Das also den Freitag schon quasi oder so? Also
nee, ich schreibe Dienstag die Prüfung. Also
Freitag, ach so, also dann Sonntag wahrscheinlich. Okay. Okay. Machen wir Schluss für heute?
Ja.